HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat hören Sie hier in HR2 Kultur eine halbe Stunde lang Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Der Holocaust als Meme, eine neue Studie des Anne-Frank-Bildungszentrums in Frankfurt zu Darstellung der Shoah in den sozialen Medien. Der Krieg war vorbei, der Hass auf Juden nicht. Jüdisches Leben in Polen nach dem Krieg. Und mangelnde Transparenz und unklare Kriterien. Kritik an der Berliner Antisemitismusforschungsstelle RIAS. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt hören Sie dann eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Zu unserem ersten Thema. Junge Leute beziehen heute einen großen Teil ihres Weltwissens aus den sozialen Medien, auch ihr historisches Wissen. Das Anne-Frank-Bildungszentrum in Frankfurt wollte nun wissen, wie sehr auch das Wissen über und die Einstellung zum Holocaust durch soziale Medien geprägt werden. Wie wirkt es sich etwa aus, wenn bei den Nutzern plötzlich eine KI-generierte Anne Frank im Feed auftaucht? Wenn im TikTok-Video ein DJ in einer Gaskammer auflegt? Wenn der Holocaust als Meme auftaucht, also eher als satirisch gemeintes Foto- oder Videoschnipsel. Der neue Digitalreport der Anne-Frank-Bildungsstätte zeigt auch Konsequenzen für die Bildungsarbeit auf.
Junge Menschen sind mit deutscher Geschichte inzwischen wohl öfter in sozialen Medien konfrontiert als im Geschichtsunterricht. Dabei ist ein Großteil des Contents hochproblematisch und versucht Einfluss auf die NS-Geschichtsschreibung zu nehmen. Das zeigt der neue Digitalreport der Bildungsstätte Anne Frank von Deborah Schnabel, Eva Behrensen und Leo Fischer. Sofort zu erkennen sind gefährliche Inhalte oft nicht. Der Holocaust werde beispielsweise in Codes und Chiffren geleugnet. So Eva Behrensen.
Zum Beispiel gibt es diese Chiffre 271K. Das ist eine Verschwörungstheorie, in der behauptet wird, dass die Nazis nicht 6 Millionen Juden umgebracht hätten, sondern bloß 271.000.
Einen überraschend rasanten Anstieg beobachtete die Bildungsstätte im Bereich KI-generierter Geschichtsformate. Da erwacht etwa eine Anne Frank wieder zum Leben und erzählt ihre Geschichte. Hier gehe es den Machern aber mehr um Emotionen als um historische Genauigkeit. Dahinter steht ein Geschäftsmodell, so Leo Fischer. Auch in der Gaming-Branche sei ein verstörender Trend zur Auslassung des Holocaust zu beobachten, Leo Fischer.
Diese Spiele geben sich große Mühe, historische Oberflächlichkeiten exakt zu rekonstruieren. Welche Truppentypen wurden wo eingesetzt? Wo gab es welche Schlacht? Wohingegen die Shoah, der Holocaust, sind in diesem Spiel komplett abwesend. Es herrscht eine komplette Gleichgültigkeit auch gegenüber der Ideologie der Nazis.
Im Kontrast zum eher hermetischen Kosmos der Gaming-Szene stehen andere Formen von Holocaust-Relativierungen mit aktuellen Bezügen. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und im Gazakrieg sei hier ein massiver Anstieg im Kontext des Nahostkonflikts zu beobachten. Eva Behrensen.
Das Handeln der Israelis und Jüdinnen und Juden werden mit Nazis gleichgesetzt. Gaza gilt als das neue Warschauer Ghetto, also Holocaust ist gleich Gazakrieg.
In ihrer Publikation liefert die Bildungsstätte auch Best-Practice-Beispiele, wie Erinnerungsarbeit auf Social Media aussehen kann. Sie empfiehlt Accounts von Gedenkstätten oder verantwortungsvolle Geschichtsformate. Empfehlungen zum Umgang mit Kritik an der israelischen Kriegsführung im sich derzeit verschärfenden Nahostkonflikt fehlen allerdings, obwohl der Bedarf gerade im Schulunterricht im Umgang mit betroffenen SchülerInnen groß sein dürfte. Eva Behrensen schlägt folgende Maxime vor.
Jegliche Kritik kann an dieser ultra-rechtsextremen Regierung in Israel muss gesagt werden dürfen, soll auf den Tisch kommen. Aber die rote Linie ist überschritten, wenn Vergleiche mit dem Holocaust stattfinden und eine Holocaust-Verharmlosung an der Stelle stattfindet.
Auch wenn viele der genannten Inhalte inzwischen zu Massenphänomenen geworden sind, so identifiziert die Bildungsstätte doch besonders besorgniserregende Akteure aufgrund ihrer enormen Reichweite und realpolitischem Einfluss. AfD oder AfD-nahe Accounts würden den Holocaust durch Opfererzählungen über die Großelterngeneration verharmlosen und betrieben eine Täter-Opfer-Umkehr mit Phrasen um einen angeblichen Schuldkult oder alliierten Bombenterror. Dahinter stehe eine klar antidemokratische Agenda. Nach der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem erhofft sich Deborah Schnabel einen entschiedeneren Umgang mit deren Inhalten. Sie sieht allerdings auch die großen Social-Media-Plattformen in der Pflicht, ihrer Wächterfunktion nachzukommen.
Also es kann nicht sein, dass gemeldete Inhalte immer wieder auf die Plattformen kommen, sehr spät gelöscht werden. Und dass es einfach für demokratische Akteure so viele Barrieren gibt.
Der Holocaust als Meme. Die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank hat in ihrem jüngsten Digitalreport untersucht, wie in digitalen Räumen Geschichte umgedeutet wird. Andrea Geißler berichtete. In den vergangenen Wochen wurde auch in Polen intensiv an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnert. Das Gedenken an die Zeit der deutschen Besatzung und die Befreiung spielt bei unseren östlichen Nachbarn noch immer eine große Rolle. Die Jahre der Nazi-Herrschaft markieren aber auch das brutale Ende einer fast tausendjährigen Geschichte des jüdischen Lebens in Polen. Wie hat sich eigentlich die gesellschaftliche Situation für Jüdinnen und Juden seitdem entwickelt? Das wollte unser Korrespondent Martin Adam wissen und er erfuhr:
Der Krieg ist vorbei, der Hass auf Juden nicht, sagt Anna Bikont. Die Journalistin und Schriftstellerin forscht seit Jahrzehnten zur jüdisch-polnischen Nachkriegsgeschichte. Nur ein Jahr nach Kriegsende, im Juli 1946, werden in Kielce über 40 Jüdinnen und Juden ermordet. Nicht das erste, aber bei weitem das größte Pogrom der Nachkriegszeit. Im damaligen Politslang hieß es, das seien reaktionäre Kräfte, das alte Vorkriegspolen, der antikommunistische Untergrund, getrieben von antisemitischen Phantasmen der Vorkriegszeit. Aber in Kielce haben alle am Pogrom teilgenommen, das Militär, die Miliz, neue und alte Herrscher und massenweise Einwohner. Es war schwierig, danach noch Zweifel zu haben, dass man in Polen als Jude nicht sicher leben kann. Von den gut 3,3 Millionen polnischen Jüdinnen und Juden haben nur gut 400.000 das Kriegsende erlebt. Nach dem Pogrom von Kielce 1946 flüchtet davon mehr als ein Viertel. Viele andere folgen wenige Jahre später, 1968. Studierende protestieren gegen das sozialistische Regime. Das lenkt die Wut auf eine angebliche zionistische Verschwörung. Plötzlich, sagt Anna Bikont, werden Jüdinnen und Juden wieder ausgeliefert. Nicht mehr an die Gestapo, sondern an die Miliz. Und auch Bikons Familie hat ein Geheimnis. Meiner Mutter war sehr daran gelegen, dass wir nicht erfahren, dass wir Juden sind. Und das haben wir damals, 68, auch nicht erfahren. Mein Vater hat seine Arbeit verloren. Er sollte eine Liste unterzeichnen, wer alles Jude sei und dass man fordere, sie rauszuschmeißen. Er hat das nicht unterschrieben. Anna Bikon selbst erfährt erst Mitte der 1980er Jahre, dass ihre Mutter und dass auch sie Jüdin ist. In einem Café in Kazimierz, dem alten jüdischen Viertel in Krakau, erzählt auch Miriam Singer von 1968. Es sei wahrscheinlich kein Zufall, sagt sie, dass ihre Mutter damals plötzlich christlich getauft wurde. Jestem Żydówką, ich bin Jüdin, heißt Singers Instagram-Kanal, auf dem sie aus dem normalen Alltagsleben einer jüdischen Familie berichtet. Das sei gerade wegen der Geschichte vielen Polinnen und Polen immer noch fremd.
In die Geschichte, genau, die Juden sind, die sind gestorben, die Deutschen sind die, die haben getötet und die Polen weiß man nicht, also die sind beide. Und das ist das Schwierigste, dass wir können jetzt nicht alle weinen, so viele Polen sind gestorben, weil die Polen haben auch ganz schreckliche Sachen gemacht. Und deswegen gibt es in Polen ganz riesiges Tabu.
Wer über jüdisches Leben in Polen spreche, löse damit bis heute Angst bei vielen nichtjüdischen Menschen aus. Angst, das eigene Leiden, das tragische Heldentum der polnischen Nation, all das könnte in Frage gestellt werden. Die Reaktionen auf Singers Veröffentlichungen sind daher entweder voller Hass oder übertrieben positiv. Jüdisch sein als gehypter, aber unpolitischer Lifestyle. Derweil versuchen die gerade mal 17.000 Jüdinnen und Juden, die noch in Polen sind, schlicht wieder als kleine Gemeinde zu existieren. Und das gehe trotz aller Schwierigkeiten besser als je zuvor.
Ich habe den Eindruck, dass für mich viel einfacher ist, Juden zu sein. Meine Großmutter könnte das nicht machen, weil gab es Holocaust. Und meine Mutter, das war auch keine gute Zeiten. Und jetzt in Polen, das ist das beste Zeit seit ewig für Juden.
Auch im Nachkriegspolen waren Juden vielfachen Repressionen ausgesetzt. Dennoch sehen viele heute ihre Situation ausgesprochen positiv. Das berichtete unser Korrespondent Martin Adam aus dem ARD-Studio Warschau. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin, kurz RIAS, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht als umfangreiche Sammelstelle und Dokumentationszentrum für antisemitische Übergriffe, auch solche, die es nicht unbedingt in Polizeistatistiken schaffen. RIAS hat über Jahre hin akribisch das Anwachsen des Antisemitismus dokumentiert. Nun aber ist die 2015 gegründete Nichtregierungsorganisation in die Kritik geraten. Eine Studie wirft ihr mangelnde Transparenz und diffuse Begrifflichkeiten vor.
Die Arbeit an dem 60-seitigen Bericht wurde bereits im September 2023 abgeschlossen. Doch veröffentlicht hat sie der israelische Journalist Itai Mashiach erst jetzt. Antisemitismus-Monitoring in Deutschland auf dem Prüfstand. Ein Bericht über die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS. Darin schwere Vorwürfe.
Hinsichtlich des wichtigen Anliegens, Antisemitismus in Deutschland zu dokumentieren, stellt der Bericht einen Mangel an Transparenz fest, wodurch in Frage gestellt wird, ob RIAS überhaupt klare und nachvollziehbare Daten liefern kann.
Für Außenstehende sei nicht nachvollziehbar, was genau unter die Kategorie Antisemitismus falle. Da RIAS seine Quellen schütze, von Antisemitismus betroffene Personen somit anonym bleiben, könne man die in den Berichten geschilderten Fälle nicht nachvollziehen. Daniel Pönsken, leitender wissenschaftlicher Referent beim RIAS-Bundesverband, hält dagegen.
Dass wir eben aus verschiedenen Gründen diese Daten nicht vollkommen offenlegen können. Das ist zum einen dem Wunsch der Meldenden und Betroffenen von antisemitischen Vorfällen geschuldet. Und wir sind auch aus einer rechtlichen Perspektive gezwungen, die Vorfälle also sehr stark zu anonymisieren. Das ergibt sich einmal aus Datenschutzbestimmungen, aber auch aus presserechtlichen Bestimmungen, dass das ein völlig übliches Verfahren bei Meldestellen ist, das also international so angewendet wird und etabliert ist, dass man da nicht einfach alle Interviewtexte der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
Eine weitere Kritik: RIAS würde wie ein Robotsystem jede Kleinigkeit als Antisemitismus werten, ohne den Kontext zu beachten. Etwa wenn Palästinenser Schlüssel zeigten, um auf die Vertreibung aus ihren Häusern im israelisch-arabischen Krieg von 1948 zu erinnern. Die Darstellung des Schlüssels allein sei aber gerade kein Zeichen von Antisemitismus, sagt RIAS-Mitarbeiter Pönsken. Es komme auf den Kontext an.
Neben diesen Schlüsseldarstellungen wurden eben weitere Äußerungen getätigt, die wir als antisemitisch erfassen, wenn der Kontext nicht dagegen spricht. Und das waren Äußerungen wie "From the river to the sea, Palestine will be free". Diese Schlüsseldarstellung war nicht der Grund, warum sie als ein Vorfall von RIAS gezählt wurden.
Weiterer Vorwurf: egal ob in Reden oder in Theaterstücken, jede Kritik an Israel werde als Antisemitismus gewertet. Letztlich gehe es RIAS gar nicht um die Bekämpfung von Antisemitismus. So heißt es in dem RIAS-kritischen Bericht.
Ein Großteil der Arbeit von RIAS konzentriert sich auf die Delegitimierung pro-palästinensischen Engagements und die Verunglimpfung von Merkmalen palästinensischer Identität. Gleichzeitig verbreitet RIAS in Publikationen einseitige historische und politische Narrative, die Israels Militärbesatzung sowie die Handlungen seiner rechtsgerichteten Regierung legitimieren.
Das aber sei eine infame Unterstellung, sagt RIAS. Ebenso der Vorwurf, man schaue immer nur auf den israelbezogenen Antisemitismus und weniger auf den von rechts. Für Benjamin Steinitz, Gründer und Geschäftsführer von RIAS, reiht sich der nun erschienene Bericht ein in eine lange Kette von Versuchen, die Arbeit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus schlecht zu reden.
Die öffentliche Diskreditierung unserer Arbeit findet von Anfang an statt. Politische Akteure sowohl aus dem rechtsextremen Milieu, aber auch aus dem anti-israelischen Aktivismus versuchen, regelmäßig unsere Arbeit öffentlich zu diskreditieren. Wir haben als RIAS von Anfang an einen 360-Grad-Blick, das heißt, alle gesellschaftlichen, politischen Milieus werden von uns dokumentiert. Natürlich fühlen sich Akteure davon angegriffen, weil sie mit antisemitischen Aussagen auffallen.
RIAS sei für jede konstruktive Kritik dankbar und sicher ließe sich der ein oder andere Fall auch anders bewerten. Wer aber die Arbeit von RIAS im Ganzen schlecht rede, schade den Betroffenen.
Die Arbeit, die wir machen, verfolgt vor allem eine Sichtbarmachung des Antisemitismus aus den Perspektiven der Betroffenen von Antisemitismus. Eine Diskreditierung unserer Arbeit bedeutet in dem Fall auch einen Angriff auf die Unterstützung für Betroffene von Antisemitismus in unserer Gesellschaft.
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, eine Nichtregierungsorganisation, die sich die umfassende Dokumentation von antisemitischen Übergriffen zum Ziel gesetzt hat, ist in die Kritik geraten. Eine Studie wirft ihr mangelnde Transparenz und einen unklaren Antisemitismusbegriff vor. Thomas Klatt hatte die Details für uns.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
Die 7 größten jüdischen Gemeinden außerhalb Israels melden einen deutlichen Anstieg antisemitischer Vorfälle. Gemessen an der jüdischen Bevölkerungszahl ist Deutschland besonders stark betroffen, wie der in Berlin veröffentlichte Jahresbericht der internationalen J7-Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus zeigt. Hier wurden 2023 mehr als 38 antisemitische Vorfälle pro 1.000 jüdische Einwohner registriert. Die J7-Gruppe, zu der jüdische Gemeinden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA, Kanada, Australien und Argentinien gehören, warnte vor einem besorgniserregenden Trend. Laut Bericht stiegen die registrierten Taten in einigen Ländern auch im Jahr 2024, insbesondere nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 teils massiv an. Die J7-Arbeitsgruppe hat sich nach eigenen Angaben im Juli 2023 gegründet, um die Zusammenarbeit zwischen den größten jüdischen Diaspora-Gemeinden vor dem Hintergrund des weltweit zunehmenden Antisemitismus zu fördern. Der Judaist Christian Rutishauser wird mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 2026 geehrt. Der 59-Jährige sei seit Jahren ein führender katholischer Vertreter im christlich-jüdischen Dialog weltweit, teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit im hessischen Bad Nauheim mit. Die Auszeichnung werde am 8. März des kommenden Jahres in Köln verliehen. Rutishauser ist Professor für Judaistik an der Universität Luzern. Er verfolge hellwach die Entwicklungen in den katholisch-jüdischen Beziehungen und melde sich umgehend als intensiver Mahner, wenn er den Eindruck gewinnt, dass es Rückfälle hinter das erreichte Niveau der Verständigung gibt, begründete der Koordinierungsrat die Auswahl. Mehr als ein Jahr nach dem Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge beginnt am 11. Juni die juristische Aufarbeitung der Tat vor dem Oldenburger Landgericht. Tatverdächtig ist ein 28-Jähriger. Er muss sich in einem sogenannten Sicherungsverfahren verantworten, weil er vermutlich psychisch schwer erkrankt ist und zur Tatzeit schuldunfähig war, wie ein Sprecher des Landgerichts dem evangelischen Pressedienst bestätigte. Am 5. April 2024 war ein Brandsatz gegen die massive Tür des jüdischen Gebetshauses geworfen worden. Der Anschlag hatte für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Erst nach einem Fahndungsaufruf in der TV-Serie Aktenzeichen XY wurde der mutmaßliche Täter im Januar in Vechta festgenommen. Unter dem Motto United in Hearts, in den Herzen vereint, kommt der diesjährige Tanz- und Gesangswettbewerb Eurovision im Juni nach Dortmund. Junge Gesangs- und Tanztalente aus jüdischen Gemeinden erhalten an diesem Sonntag in der Messe Dortmund die Gelegenheit, sich zu präsentieren, wie der Zentralrat der Juden in Deutschland in Berlin ankündigte. Das europaweit größte jüdische Event in Anlehnung an den Eurovision Song Contest findet zum 22. Mal statt. Gastgeber ist der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Die Eurovision wurde 2002 auf einer jüdischen Jugendfreizeit im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim ins Leben gerufen.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus der Welt des Judentums hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen.
Seit dem 7. Oktober 2023 ist vieles anders. Nicht nur in Israel, sondern rund um den Globus. Wir Juden fanden uns schlagartig in einer anderen Welt wieder. Angegriffen, unverstanden, alleingelassen. Und während die meisten Juden Israel beisprangen und dem einzigen jüdischen Staat während des Verteidigungskrieges in Gaza zur Seite stehen, schlugen sich viele Muslime auf die Seite der Palästinenser oder noch schlimmer auf die Seite der Hamas, also einer ausgemachten Terrororganisation. Dies erschütterte auch die spärlichen jüdisch-muslimischen Gesprächsforen, in denen man sich meist redlich bemüht hatte, einen weiten Bogen um Israel und den Nahostkonflikt zu machen, um überhaupt miteinander im Gespräch bleiben zu können. Doch nun wurde die Befürchtung der jüdischen Gesprächspartner in vielen Fällen zu verstörender Gewissheit und ließ uns Juden desillusioniert und resigniert zurück. Wie hätte es auch anders sein sollen, wenn das Gegenüber nicht in der Lage zu sein scheint, die grundlegendsten moralischen Unterscheidungen zu treffen, zwischen Täter und Opfer, Ursache und Wirkung, Lüge und Wahrheit, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Dennoch stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. Brauchen wir den organisierten Dialog und die Begegnung mit Muslimen überhaupt? Braucht es die interreligiöse und interkulturelle Verständigung? Und wenn ja, wie soll das in Zukunft funktionieren? Braucht es Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen? Und welche Rolle spielen Israel, die Palästinenser und die muslimische Welt für uns hier? Es sind schwierige Fragen, die noch schwieriger zu beantworten sind, weil die jüdisch-muslimische Geschichte speziell im Nahen Osten seit 1400 Jahren eine schwierige ist. Vor allem für Juden. Denn uns ging es unter muslimischer Herrschaft so, wie es den Juden überall auf der Welt zu beinahe allen Zeiten ging. Wenn man sie überhaupt akzeptierte, dann nur mit Einschränkungen. Und auch nur so lange, bis man sie plötzlich nicht mehr akzeptierte. Man verlieh ihnen bestimmte Rechte, bis man sie ihnen ohne Vorwarnung wegnahm. Man lebte zusammen, bis man ihrer überdrüssig wurde und sie vertrieb oder im schlimmsten Fall ermordete. Nun leben wir nicht unter muslimischer Herrschaft, Gott sei Dank. Wir haben die Freiheit und die Möglichkeit, unser Zusammenleben anständig zu organisieren, selbstbestimmt und unabhängig, friedlich und gewaltfrei, demokratisch und rechtsstaatlich und so gut es geht. Gleichzeitig spielen Geschichte und Geschichten aber eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die unter Muslimen weit verbreitete Sicht auf Juden, Israelis und Zionisten ist, um es freundlich auszudrücken, nur selten wohlwollend. Häufiger ist sie von Unwissen geprägt, von religiösen Vorurteilen belastet, von Verschwörungsmythen geformt, von Propaganda vergiftet und von Judenhass getränkt. Und das gilt nicht nur für die Bewohner des Nahen Ostens, sondern auch für viele Muslime in Deutschland, die nicht in einem Vakuum leben, sondern durch Erziehung oder familiäre Prägung, durch die Propaganda arabischer Fernsehsender, durch radikale Prediger, durch ihre Peergroups und vor allem durch die sozialen Medien mit dem muslimisch-arabisch-nahöstlichen Judenhass infiziert werden. Wie drückte es der britisch-muslimische Journalist Mehdi Hassan mal aus? Antisemitismus ist unser kleines schmutziges Geheimnis. Dazu möchte ich eine persönliche Anmerkung machen. Ich bin seit vielen Jahren im jüdisch-muslimischen Dialog engagiert, mal interreligiös, mal interkulturell, wobei mich die Zweifel an der Sinnhaftigkeit, der Effektivität und der Nachhaltigkeit nie verlassen haben. Es gab in dieser Zeit manch freundliche, aber oberflächliche Begegnung und wenige enge und vertrauensvolle. Außerdem habe ich Unwissen, Vorurteile, Verschwörungsglauben und Antisemitismus erlebt. Nicht immer und nicht überall, aber doch ziemlich oft, zu oft, viel zu oft. Zum Glück gibt es aber auch Lichtblicke, vertrauensvolle Beziehungen auf Augenhöhe, die gegensätzliche Standpunkte ertragen, die Spannungen aushalten und die gerade deswegen beispielgebend wirken können. Menschen, die hart und beständig daran arbeiten, die Vorurteile in der eigenen Gemeinschaft aufzubrechen und das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Und hier liegt die unvollständige Antwort auf die Ausgangsfragen. Denn natürlich gibt es aus jüdischer Perspektive gute Gründe, zurückhaltend zu sein und dem muslimischen Gegenüber mit Misstrauen zu begegnen. Doch es gibt eben auch gute Argumente für das Gegenteil, pragmatische, historische und moralische Gründe. Erstens sind wir Juden eine verschwindend kleine Minderheit. Das waren wir immer und das werden wir auch immer bleiben. Was bedeutet, dass wir auf Kooperationen, auf Bündnisse und auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Die gegenseitige Verständigung, die Begegnung und der Perspektivwechsel sind dabei entscheidende Faktoren, um die Grundlage für ein friedliches Miteinander zu schaffen. Zweitens gibt es Erlebnisse und Erfahrungen, die wir als Minderheiten mit Muslimen teilen. Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass sind keine exklusiv jüdische Erfahrung, sondern sie trifft auch viele Muslime, weshalb es Sinn ergibt, Allianzen zu schmieden, um dem Hass, der uns alle adressiert, die Stirn zu bieten. Drittens ist die muslimische Community kein monolithischer Block. Es gibt Gute und Schlechte, Licht und Schatten. Und auch wenn die Mehrheit antisemitische, anti-israelische oder antizionistische Haltungen hegt, und auch wenn der Judenhass in weiten Teilen der muslimischen Gemeinschaft beheimatet ist, so ist das trotzdem kein Argument, den Schulterschluss mit denen zu verweigern, die anders denken und handeln, die oft selbst einen schweren Stand in der eigenen Community haben und nicht selten einen engagierten, mutigen Kampf um die dunklen Seelen der eigenen Gemeinschaft führen. Viertens haben wir Juden ethisch-moralische Verpflichtungen, die sich aus unserer Tradition ergeben und die uns verpflichten, uns für unsere Mitmenschen einzusetzen und uns vor sie zu stellen, wenn sie wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe angegriffen oder ausgegrenzt werden. Oder, um es mit den Worten des Shoah-Überlebenden Viktor Frankl zu sagen, es gibt nur zwei Rassen, die anständigen und die unanständigen Menschen. Und gerade deshalb, weil wir wissen, dass die Anständigen in der Minderheit sind, ist jeder Einzelne dazu aufgerufen, diese Minderheit zu stärken und zu stützen. Und fünftens gibt es in unserer Tradition klare Anknüpfungspunkte, die uns auf unser gemeinsames Familienerbe zurückwerfen und welche die Vision der Wiederherstellung einer funktionierenden Beziehung zwischen Juden und Muslimen in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen nur uns selbst und unser muslimisches Gegenüber davon überzeugen. Trotzdem dürfte seit dem 7. Oktober und allem, was seither geschah, eines klar sein. Ohne Vorbedingungen ist ein jüdisch-muslimisches Gespräch, ein Dialog und der Aufbau gegenseitigen Vertrauens kaum mehr denkbar. Deshalb braucht es die Verständigung über die existenzielle Bedeutung Israels für Juden und eine Übereinkunft über dessen Legitimität. Es darf keine Dämonisierung von Israel, Israelis, Zionisten und in letzter Konsequenz Juden geben. Und es braucht einen ungetrübten Blick auf Terrorismus und Islamismus. Mit anderen Worten, wer Israel dämonisiert und seine Legitimität leugnet, wer sein Existenzrecht ablehnt und von einem befreiten Palästina an der Stelle Israels träumt, wer die Hamas, die Hisbollah und all die anderen islamistischen Terrororganisationen in Israels Nachbarschaft als Befreiungs- oder Widerstandsbewegungen versteht, wer den Islamismus oder seine Spielarten gutheißt, unterstützt oder relativiert, und wer Teil einer Organisation ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, der hat sich als Gesprächspartner disqualifiziert. Auf die anderen hingegen, die Offenen und Bereitwilligen, die bei aller Skepsis und Kritik das Miteinander dem Gegeneinander vorziehen, sollten wir zugehen. Wir sollten uns der Mühe aussetzen. Und wir sollten bereit sein, in unsere gemeinsame Zukunft zu investieren. Sicher, dieser Weg beinhaltet keine Erfolgsgarantie. Es wird Enttäuschungen und Rückschläge geben, Frustration und manchmal auch Unbehagen. Er ist lang, steinig und hart. Aber wenn wir ihn nicht beschreiten, gibt es auch keine Chance, jemals anzukommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Die Ansprache können Sie auch nachhören. Sie finden den Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Und dort gibt es auch die ganze Sendung als Podcast zum Nachhören. Hier in HR2 Kultur folgt jetzt die Lesezeit mit einem weiteren Schmuckstück aus unseren Archiven zum 150. Geburtstag von Thomas Mann. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.